Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt mit in der aktuell heissen Corona-Phase. Das Gespräch mit dem André Seidenberg, Arzt, bekannt vom Platzspitz, über seine brandneue Biografie und seine Erfahrungen mit Psyche und Süchtigen. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde, der Roger Schawinski.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. Fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to the wanderer. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to.
Bei mir ist der André Seidenberg, der Arzt vom Platzspitz. Er hat gerade seine Autobiografie rausgegeben, das blutige Auge des Platzspitz. Spitz Hirsch, ein überraschender Titel, Untertitel, meine Erinnerung an Menschenseuchen und den Drogenkrieg. Darüber reden wir natürlich auch über die aktuelle Situation und seine Einschätzung von der Corona-Pandemie, wo wir mit drin sind. Aber zuallererst mal danke vielmals, dass du gekommen bist. André, wer bist du?
Danke für die Einladung, Roger. Ich bin der André Seidenberg, Buchautor, einmal Arzt gewesen, wie du gesagt hast, und Vater von drei Kindern, Enkel.
Ja, und? Für mich ist das alles? Das ist doch ein bisschen sehr knapp, ein bisschen sehr zurückhaltend, oder?
Ja, den Rest habe ich ja geschrieben, oder?
Gut, also über das reden wir. Also du schreibst da deine Lebensgeschichte, aber anfangen tut es eigentlich mit der Geschichte von deinem Grossvater. Das ist eine unglaubliche Lebensgeschichte, vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen. Und es nimmt mich Wunder, wie die Geschichte von deinem Grossvater dich in deinem Leben geprägt hat.
Ja gut, der Grossvater ist eine Figur, da könnte man auch ein Buch schreiben und vielleicht mache ich das auch, ich will eigentlich schon noch weiterschreiben. Aber der Grossvater in dieser Geschichte, da schildere ich, wie er gestorben ist. Er ist im Bellevue-Rondell bei eisigkalten Dezembertemperaturen 1968 einfach ins Bellevue-Rondell gesessen und hat wollen sterben. Und ich bin wirklich auf dem schlimmsten überdosierten Trip von meinem ganzen Leben dort einfach drin reingetrampelt, wie er stirbt. Und er hat mich vorgeschickt und ich bin dann ziemlich ausgeflippt. Das ist ziemlich,
aber seine Geschichte, dass er jetzt in dieser Kälte von Zürich hat wollen sterben, weil du beschreibst ja, was er erlebt hat, wie er nach Zürich gekommen ist.
Ja, das ist so eine kurze Version. Also er ist durch China durch, ab im russisch-japanischen Krieg und ist dann 1905 nach Hamburg gekommen und von dort auf Zürich.
Aber ist zu Fuss eigentlich?
Er ist zu Fuss durch ganz...
Und zwar über Amur und in der sibirischen Kälte ist er dort gegangen und hat sich durchgekämpft. Viele sind gestorben, links und rechts.
Genau.
Und er hat es dann geschafft in die Schweiz. Und eben, du hast ihn erlebt noch als junger Mann. Das letzte Treffen, du hast gesagt, du bist überdosiert gewesen. Ist vielleicht nicht ganz optimal gewesen, weder für ihn noch für dich. Aber im Nachhinein, was hast du das Gefühl, was hast du gelernt aus seiner Lebensgeschichte heraus?
Ja, was lernt man aus Erlebnissen und Geschichten? Also das ist ja dann sehr vielschichtig. Ich meine, es war mein Grossvater, der gestorben ist und ich konnte nicht anders dann können Abschied nehmen. Ich bin dann nach dem Trip ins Burghölzli gekommen, ein paar Tage, und dann war er unter der Erde gewesen. Also das war eine schlimme Sache gewesen.
Ins Burghölzli bist du gekommen, das heisst, also du bist ziemlich, was soll ich sagen, suchtgefährdet gewesen, drogenaffin von allem Anfang an. Hast denn du, also die, ja, so wie du das jetzt beschreibst.
Ich bin nicht suchtaffin, aber ich war gefährdet gewesen. Also ich habe natürlich gefährliches Zeug gemacht und es hätte schief gehen. Ich hatte Glück gehabt und auf der anderen Seite vielleicht eine Veranlagung, die mich davor schützt, dass ich dann
eben, das meine ich ja.
Süchtig wird auf gewisse Sachen.
Aber was hast du denn für gefährliches Zeug gemacht, außer LSD?
Ja, ich habe ziemlich alle Drogen ausprobiert. Sag mal eine Droge, die du kennst, die ich nicht probiert habe. Ich habe, glaube ich, ziemlich alle mal ausprobiert. Zum Teil illegal, eben, als ich ganz jung war. Später habe ich mal Sachen in medizinischen Versuchen ausprobiert. Und das ist eine wichtige Erfahrung, eine gefährliche Erfahrung. Nicht, dass man das empfehlen soll. Es ist nicht Voraussetzung dafür, dass man sich mit dem ein Gebiet, also von Suchtmedizin oder überhaupt mit Drogen oder psychoaktiven Substanzen nachher erfolgreich auseinandersetzen.
Aber es ist ja speziell, weil du dich natürlich vor allem von der anderen Seite her mit dem beschäftigt hast. Und du beschreibst auch, wie das so eigentlich noch heiter zu und her gegangen ist. An der Riviera sind rumgehängt, hast junge Mädchen.
Ja, ich beschreibe auch Gewalt. Es ist nicht nur heiter, es ist auch, es hat geklopft.
Noch nicht ganz so schlimm gewesen, wie es dann später, ja. Aber ich frage jetzt einfach darum, weil, wenn man die heutige Zeit anschaut und die heutigen Jugendlichen, die das alles nicht mehr machen können in dieser Corona-Zeit, wie kommt das bei dir an?
Ja, also die heutigen Jugendlichen, die heutigen Jungen sind wirklich sehr brav, sind unglaublich brav, angepasst, sind freundlich meistens, sind höflich, benehmen sich meistens wirklich sehr diszipliniert. Das staune ich unglaublich. Ich weiss nicht, wie man heute das kann, jung sein. Also ich hätte, so wie ich dort gewesen bin, nicht können heute jung sein.
Eben, du schreibst in deinem Buch, zitiere da einen längeren Satz oder zwei, vor meinem Studium, du bist ja nachher dann Arzt geworden, war ich ein Mensch am Rande der Sozialverträglichkeit, voller Angst vor Menschen, Unwissen über die Menschen, Misstrauen, Unsicherheit, Ungeduld, aber auch Überheblichkeit. Vor allem die Arbeit im Spital, die Notwendigkeiten des Umgangs mit Patienten, mit Menschen in Not, mit Mitarbeiterinnen und das Leben mit Margret haben mich zivilisierter werden lassen. Zivilisierter? Also, das tönt nicht nach zivilisiert.
Ja, das war nicht zivilisiert gewesen, aber es war ein Zivilisationsprozess gewesen, den ich dort durchgemacht habe. Ein Zivilisationsprozess, der die Geschichte von den Drogen natürlich auch überhaupt beschreibt. Das ist nicht nur meine Geschichte, das ist auch die Geschichte von den Drogen in Zürich, von der Auseinandersetzung um Drogen, vom Verhalten in dieser Szene, Und da bin ich ein Teil gewesen. Das wollte ich.
Eben, also wenn du nicht Arzt geworden wärst und das nicht erlebt hast, eben die Patienten und das Buch ist voll von ganz schlimmen Geschichten, unglaublich viel schlimme Geschichten, dann hätte es bei dir auch ganz anders ausgehen können.
Ja, ich meine, in jedem Leben gibt es viele Gabelungen, oder? Also warum hat man das gemacht und nicht das und ist dann das geworden und nicht das? Ich habe viele Möglichkeiten gehabt und einige wären wirklich viel gefährlicher gewesen als das, was ich dann gemacht habe.
Eben, du beschreibst eigentlich deine Arbeit im Spital als Therapie, wo dich irgendwie geheilt hat und auf einen besseren Weg gebracht hat, oder? Ist das richtig?
Ja, so würde ich es nicht sagen.
Ich den Satz
ja, gut, okay.
Oder? Das hast du so geschrieben. Aber du bist ja von Anfang an, glaube ich, auch als Arzt ein Rebell gewesen. Das war in dir drin gewesen. Gegen das Establishment. Und bist dann nicht einfach in eine normale Arztpraxis gegangen, sondern in eine Praxis, die sich genannt hat Plaffenwatz. Wo man vielleicht den jüngeren Leuten erklären, was da damit will, ausgedruckt werden.
Ja, der Plaffenwatz ist eine Verballhornung von der Waffenplatzstrasse. Also es ist eine Praxis an der Waffenplatzstrasse 6 gewesen, eine Gruppenpraxis. Nur schon das war damals sehr außergewöhnlich. Das wäre, glaube ich, kurz vorher gar nicht möglich gewesen. Und wir haben sehr ja, eine aufmüpfige, dezidierte Ansicht von uns selber gehabt und haben uns so gegenüber den Patienten darstellen. Also das ist...
Haben alle Dudes, das ist das, genau, was noch ganz unüblich war, haben wollen so ein bisschen kommunenartig vorgehen.
Es ist uns wichtig, dass wir den Patienten quasi auf Augenhöhe begegnen und das hat man bis zum Exzess dann eigentlich so durchgezogen.
Ja, was heißt zum Exzess? Übertrieben?
Ja, also wenn ich als junger Mensch damals einem 30 oder so, einem 60-Jährigen einfach einmal primär du sage, dann ist das nur schon das oder auch, dass wir einfach den Patienten halt gefragt hat, was er denkt, was er will und so weiter. Das war neu gewesen, das war auch gut gewesen und es hat viel wirklich sehr, sehr wichtige Impulse gegeben für viele Leute. Ist das so ein Durchlauferhitzer gewesen, wo für viele Töchter vor allem ein Durchlauferhitzer, wo sie zu einer neuen Art im Umgang mit den Patienten auch geübt hat, gebracht hat.
Aber es hat dann nicht richtig funktioniert und du schreibst, es hat ein unrühmliches Ende genommen. Du schreibst von Peter Frey, das war dein Partner, der Arzt, der eigentlich dann doch der Chef war. Ist doch nicht alle so gleich auf der gleichen Ebene gewesen. Genau. Erzähl mal, was war das unrühmliche Ende gewesen?
Ja gut, also wir haben immer Wochensitzungen gehabt und in diesen Wochensitzungen war es eigentlich klar gewesen, wer Sagen hat und wer nicht. Und es ist auch wie in diesen autonomen Gruppen üblich, immer wieder zu Ausschlussprozess gekommen. So alle zwei Monate hätte mal jemand müssen, gehen, weil das dann nicht als verträglich angeschaut worden ist. Aber dahinter sind ja dann sehr menschliche Sachen gestanden. Und irgendwann habe ich dann mal ausgerufen und die Frau von Peter Frey gefragt, ja, aber sag mal, du bist doch die Frau vom Chef. Und das hätte ich einfach nicht dürfen sagen.
Nicht dürfen sagen, also sprechen.
Das darfst du doch nicht sagen. Ich meine, sie ist die, die den Laden wirklich geschmissen hat. Sie ist wirklich die Frau vom Chef war, die eigentlich Sagen hatte. Und das ist ja eigentlich auch in Ordnung. Aber die verdeckten autoritären Konflikte, die da gelaufen sind zwischen Mann und Frauen oder Frauen, die damals noch viel, viel mehr zu dir innen sind von den Männern, als das heute nur schon vorstellbar ist, das ist ja eigentlich schon Thema gewesen, oder? Es war eigentlich auch angebracht gewesen, dass ich das sage, aber es war eben gleich nicht angebracht gewesen. Und das ist der Witz vom Ganzen.
Gut, und dann hast du also müssen weggehen, hast eine eigene Praxis aufgemacht und bist dann zum Drogenarzt geworden. Reden wir über das, machen wir zwischen deiner Musik. Musik, die du ausgewählt hast, was hören wir als nächstes?
Ich habe ein Zündhölzchen angezündet vom Animator.
Ich habe ein Zündhölzchen angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für die Zigaretten ein Feuer vom Hölzchen nehmen. Aber das Hölzchen ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch in den Teppich gegeben davon. Ja, man weiss, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für glühende Zigaretten ist ein Teppich doch zu teuer. Und vom Teppich hat auch Graus können das Feuer ins ganze Haus. Und wer weiss, was da nicht alles noch wäre geworden draus. Es hat einen Brand gegeben im Quartier und es hat die Feuerwehr müssen kommen, hat die gehornet in den Strassen und den Schlauch vom Wagen genommen und sie hätten Wasser gespritzt und das hätte gleich nichts genützt und die ganze Stadt hat brennt, es hätte nichts mehr geschützt und die Leute wären rumgesprungen in der Angst um Hab und Gut, hätte die Gemeinde gegen ein Feuer gelegt, hätte die Sturmgewehr genommen ihr Wut, als hätte brüllt, wer ist schuld, das ganze Land in einem Tumult, dass man geschossen hat auf Bundesrat am Rednerpult, Duno hat interveniert und Duno Gegner sofort auch für ihr Schweiz der Frieden zu retten. Dann wären beide mit Panzer gekommen. Es hat sich aus den Adina auf Europa, Afrika. Es hat eine Weltkrieg gegeben und die Menschheit wäre jetzt nicht mehr da. Ich habe ein Zündhölzchen angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für Zigaretten ein Feuer vom Hölzchen nehmen. Aber das Hölzchen ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich wieder fort habe genommen.
Bei mir der André Seidenberg, der den Song ausgewählt hat. Chaos-Theorie à la Money Matter. Oder ist das fast schon eine Beschreibung, das, also, was wir jetzt erleben? Irgendwo in einem Erd in Wuhan ist etwas schief gelaufen und dann ist die ganze Welt in Panik geraten und in eine totale Krise.
Ja, das kannst du so lesen, ja, oder so hören. Und der Money Matter hat sehr sorgfältig und überlegt die Sachen formuliert. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man es nochmal hört.
Aber ist das gewesen, was du eigentlich hast, auch wollen aussagen? Aus ganz kleinen, einfachen Sachen können sich grosse Katastrophen entwickeln, die man gar nicht im Anfang oder in der Anfangszeit kann absehen kann.
Ja, das ist ja so. Also, wenn du jetzt aufs Covid ansprichst, oder, das SARS-CoV-2-Virus, das ist ein ähnlicher Virus wie derartige, die wir schon gekannt haben, andere Coronaviren. Und der hat jetzt einfach herausgefunden, wie er auf den ACE2-Rezeptor vom Mensch gumpen kann und den andocken. Und weil da der Virus dann irgendwo mal eine Gelegenheit hat, auf den Menschen zu kommen, dann ist es losgegangen. Ja, es kann immer wieder blühen. Und wir haben eigentlich eine Pandemie, wo wir noch Schwein haben auf eine Art. Also, weil es ist nur ein bisschen gefährlich.
Ah ja, gut, also wir reden über das noch. Aber ich will gerne jetzt eigentlich noch beim anderen Beispiel bleiben, vom Zünhölzli, wo es angefangen hat mit der freien Drogenszene in Zürich, wo eben auch aus dieser Mentalität von dieser linken Clique, linken Politik rausgekommen ist, wo ihr ein Teil davon gewesen sind, wenn auch nicht der etablierte Teil, wo dann zum Platzspitz und auch zum Letten geführt hat und im Nachhinein als Katastrophe beurteilt worden ist, du auch?
Das ist eine Katastrophe gewesen, keine Frage. Also der Platzspitz und Lette, das sind Katastrophen gewesen, auch die Zeit nach der Platzspitzschliessung, unmittelbar nach der Lettenschliessung. Die Katastrophen ist nicht einfach zu Ende gegangen. Das ist auf der Strasse von Zürich eine tägliche, unerträgliche Geschichte gewesen.
Also du hast dort dich engagiert, hast dich um die Rögler, so haben sie geheißen, gekümmert und du hast Geschichten von denen beschrieben in deinem Buch, sehr viele Geschichten, sehr eindrückliche Geschichten und wir sind fast gleich alt, ich glaube noch ein bisschen älter als du und wir haben beide in dieser Stadt gelebt, wir sind beide da rumgegangen und wir haben völlig unterschiedliche Leben geführt, weil du beschreibst da so viele Menschen, die du hast sterben gesehen und den erbärmlichsten Umständen sterben gesehen, die zu Tod gekommen sind. Und das hast du alles irgendwie müssen aushalten oder vielleicht sogar auch gesucht. Wie war das gewesen?
Ja, also das Leiden ist ein Teil vom Beruf vom Arzt, dass er das insofern...
Aber du hast speziell... Nein, aber du hast dich wirklich um die Leute gekümmert oder die Leute sind zu dir gekommen, die auf die erbärmlichsten Art und Weise gestorben sind, mit den schlimmsten Krankheiten.
Ja, das war so gewesen. Also es war effektiv so gewesen, dass ich den... Zweite Hälfte der 80er Jahre, Anfang 90er Jahre sind fast jede Woche ist jemand gestorben und das ist schon manchmal unerträglich gewesen, wenn du auf den Friedhof kannst, wenigstens Abschied nehmen und einfach weil das geht gar nicht mehr, das kannst du gar nicht mehr leisten und also das Ungenügen gegenüber dem Elend, doch das ist ein Teil vom ärztlichen Beruf, also das habe ich ja nicht unbedingt in dem Sinn gesucht, ich meine gesucht, wenn so das formulierst, dann müsste ich gesucht habe ich vielleicht der Thrill, der Kick hinter dieser Problematik. Eben. Und dass es spannend ist, was ich auch können machen, dass auch, gut, vieles habe ich auch nicht können machen, was hat man nicht alles können erreichen und so. Aber das Game, das ist natürlich schon etwas, wo hochspannend war. Und das,
Eben, du beschreibst das unter anderem mit dem Satz, ständig war ich der gefräßigen Gier des Leidens ausgeliefert. Das tönt ein bisschen nach Kick, oder?
Ja, die Gier vom Leiden ist eher unangenehm. Also ich meine, das ist das, wo man auch sonst wirklich jeden Tag hat als Allgemeinarzt. Die Leute sind verzweifelt und das kommt dem Arzt entgegen als Gier, als ständige noch mehr Willen konfrontiert sie mit dem Ungenügen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Angenehme.
Oder? Ja, aber du hast ja die alle kennengelernt. Also auch die schlimmen Fälle, die in die Medien gekommen sind, zum Beispiel das Mädchen, du beschreibst das, was sich am Bellevue angezündet hat, die hast du wirklich kennengelernt, du hast das beschrieben.
Das war nicht eine Patientin von mir.
Aber du hast sie gekannt und du beschreibst das auch im Buch. Oder die Töffli-Buben sind bekannt worden, wo zwei Buben, die gejagt wurden,
das ist der Film Waldeck, von Dindo. Oben,
von der Polizei, die gestürzt sind und gestorben sind. Alle diese Fälle beschreibst du und andere, die nie in die Medien hineingekommen sind. Und ich habe
ich beschreibe
sehr,
auch
dort, sehr
das, was nicht in die Medien gekommen ist, oder? Weil ich das wirklich als Arzt erlebt habe. Das, was rundum dann eben eigentlich nochmal einen draufgegeben hat, was halt wirklich noch schlimmer war, als man sich das vielleicht in der Öffentlichkeit hat können ausmalen.
Also ich finde, du kannst unglaublich gut schreiben, hast gut beschrieben im Detail, aber beim Lesen habe ich es fast nicht ausgehalten. Alle die Tragödien, die Summe, die laufenden, noch schlimmeren Tragödien, eine von der reichsten Städte der Welt, wo du so nahe miterlebt hast. Wie war das jetzt beim Schreiben?
Ja, beim Schreiben habe ich mir vor allem überlegt, wie man das kann erzählen kann. Also ich höre jetzt das immer wieder, dass das so schlimm ist. Ich habe vielleicht immer noch, ich habe versucht, nicht dick aufzutragen, sondern eigentlich...
Bildhaft tust du es beschreiben und man sieht die Figuren vor sich, die Frauen, die sich prostituieren und am Schluss todkrank sind und zugrund gehen und die Männer, die auch sich zugrund richten. Man hat das Gefühl gehabt, dass eine ganze Schicht von Menschen sind in dem drin gewesen. Du beschreibst auch irgendwann an einem Ort, die 1968 geboren gewesen sind. Ich weiss nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ist einer von 100 ist dann in die Drogenszene reingekommen.
Genau,
also unglaublich viel.
Genau so. Ja, ganz genau. Also 1% vom Jahrgang 1968 ist heroinabhängig geworden und jeder dritte von denen ist jetzt tot oder schon lange tot.
Mhm. Und diese Szene, die hast du ganz von nahe erlebt und du hast mit diesen Leuten umgehen müssen als Arzt. Jetzt heisst es, Junkies, die lügen immer, oder? Die erzählen immer Sachen, die ihnen passen, damit es möglichst gut aussieht. Das hast du gewusst, wie reagiert man als Arzt auf das?
Ja gut, wenn du nicht wahrnimmst, dass da eine Not ist und wenn du einfach alles glaubst, also wenn mir jemand dann gefragt hat, eben, ja glaubt sie oder glaubst du mir das nicht, dann habe ich müssen sagen, ich wäre kein guter Arzt, wenn ich einfach würde das glauben, weil dann würde ich ja ihnen die Möglichkeit nehmen, dass sie nochmal zu mir kommen, wenn ich halt das einfach blind geglaubt hätte, dann könnte es sein, dass sie nicht mehr können zu mir kommen, oder? Und also die Frage vom Vertrauen ist etwas, wo schlimmerweise eigentlich an die Frage von, nimmst du Drogen, ist das richtig, was du sagst, weil du jetzt doch das brauchst und das mir halt erzählst. Wenn ich das an das Glauben verknüpfe mit Vertrauen, wenn ich an das die Patientenbindung knüpfe, dann würde ich ganz schlecht einfach handeln.
Eben, aber dann heisst das, also du hast auch nicht können, dann sagen, hör doch auf, schau ich mal, wie es dir geht. Und ich andere sehe genau in dieser Phase und weiss, wie es weitergeht. Das hätte ich ja bei Lass gar nicht können machen, weil du gewusst hast, das kommt gar nicht an. Oder nicht
genau,
gut,
genau, also man muss viel, viel pragmatischer, halt unmittelbarer und wirklich halt auf den Einzelnen zu das angehen. Und, ja.
Ich weiss gar nicht, wie viele Fälle von Leuten du überhaupt erlebt hast. Du warst nur ein Teil von denen, die gestorben sind, wo du dabei gewesen bist. Schreibst unter anderem, ich liebte diese letzten Dienste an meinen Patienten fast ein wenig. Abschied zu nehmen war mir immer wichtig. Das ist unglaublich in dieser Welt, sie sich immer mit dem zu beschäftigen und dann heimgehen und dann hat man ein Kind zuhause und eine Frau zuhause. Wie geht das?
Ja gut, die Hei ist dann die Hei und ich habe versucht, die Hei wirklich halt, ich habe dann nicht viel mehr anders als gemacht als Familie und Schaffen und das Abschalten ist, ja, habe ich nicht so Mühe. Aber es ist dann auch so, dass halt das einfach auch ein Teil, ein selbstverständlicher Teil halt ist, von mir war ist in dieser Arbeit. Und ich denke, das ist normal, das hat jeder Arzt so. Und es ist einfach nicht so grill und schrill.
Nein, wenn man das Buch liest, habe ich nicht das Gefühl, dass das jeder Arzt erlebt. Das hat nur einen erlebt in Zürich. Und das ist der André Sidibe. Und das Buch heisst «Das blutige Auge». «Das blutige Auge des Platz Spitzhirsch». Ich muss noch sagen, um was es da geht. Das wird im Buch dann ein bisschen erläutert.
Okay.
Sehr seltsamen Titel.
Ja, also der ist, hat vor allem zwei Bedeutungen. Das eine ist der Platzspitz. Dort hat es eine Bronzefigur, das ist ein Hirsch. Der steht auf der Limazite, wenn man reinkommt, gerade am Weg links bei einem Gebüsch. Und der hat ein blutfarbiges Auge gehabt. Jemand hat das Auge angemalt gehabt. Und es ist so wie Blut aus dem Auge rausgelaufen. Und das war ein grausiges Symbol gewesen. Damals. Und ja, dann hat es eine Figur im Buch, das ist der Hirsch, der war ein Schulkollege, der hatte so ein Feuermal am Auge, also so wie wenn ein Blut aus dem Auge läuft. Und ich schildere, wie der mit der halben Blut mit dem, in einem Spitalhemd mit dem Infusionsständer am einen Arm und der Zigaretten in der anderen Hand da ist richtig Polybändli rennt und dort versucht ins Polyländli und er wollte in Szenen runtergehen, Heroin sich besorgen, weil er im Spital einfach kein Methadon und nichts bekommen hat. Er hat das nicht ausgehalten.
Genau, Methadon ist ja dann eine Art ein Gamechanger geworden und etwas anderes, was noch ein Gamechanger war, wo du ganz hautnah miterlebt hast, ist, wo AIDS gekommen ist. Wo man noch nicht gewusst hat am Anfang, wie das ist. Eine Seuche, wo Leute sich gegenseitig haben können anstecken und über das müssen wir reden, weil jetzt haben wir gerade eine andere Seuche, wo man sich gegenseitig kann anstecken kann. Machen wir zwischendrin Musik. Was ist der nächste Titel?
Ja, das ist vielleicht etwas, das ziemlich einen besänftigen kann. Ein bisschen mystischere Sache von Andreas Vollenweider aus dem Album Mikro Makro.
Bei mir ist André Siedenberg, er ist der Drogenarzt vom Platzspitz, auch vom Letten, hat unglaublich viele Erfahrungen gemacht und hat dann miterlebt, wo plötzlich ein Seuch nach Zürich gekommen ist, wo man am Anfang noch nicht so erkannt hat, er geheissen AIDS. Jetzt haben wir eine andere Seuch, die anders wirkt, ganz klar. Aber ich möchte jetzt mal hören von dir, wie ist das dort gewesen? Man hat am Anfang auch wenig gewusst, so wie man bei Corona wenig gewusst hat. Wie hast du das erlebt, André?
Ja, es gibt Parallelen, aber es gibt natürlich grosse Unterschiede. Also AIDS, HIV, zuerst hat es übrigens noch einen anderen Namen gehabt. Und Das ist etwas, das ganz langsam für sich ist. Ganz langsam von den Töchtern zuerst wahrgenommen worden ist, über Jahre hinweg, doch ein, zwei Jahre, bis man das realisiert hat, dass sich da immer mehr Menschen mit etwas anstecken. Und dann, bis man es herausgefunden hat, ist dann nochmal zwei Jahre länger gegangen. Was das ist, was das für ein Virus ist, es ist sehr unheimlich gewesen, weil man hat nicht gewusst, wie viele Leute werden daran erkranken. Es ist etwas, wo eine ganze Vielfalt von Krankheiten eben gsi ist, und es ist ein Syndrom. Also es war sehr beunruhigend gewesen, und man hat sehr müssen schauen.
Wie ist man mit dem umgegangen? Ja, wie ist man mit dem umgegangen? Hat man sich auch irgendwie ein bisschen abgrenzt? Hat es nicht so recht wollen wahren? Hat auch nicht wollen Massnahmen machen? Irgendwann hat man dann wahrscheinlich gemerkt, eben, es geht mit Körperflüssigkeiten, die Übertragung anders als jetzt in erster Linie. Bei Corona, wo es ja durch die Luft geht, ist es mehr durch Körperflüssigkeiten. Und dort natürlich vor allem auch durch die Nadeln, die Drogensüchtigen verwendet haben, die sich gegenseitig angesteckt haben.
Zuerst hat man Schiss gehabt, man kennt sich auch beim Küssen anstecken, oder? Wie hat man will sicher sein, oder? Vielleicht geht es doch über die Hände, oder was ist, wenn sich das Virus verändern könnte? Und, also es sind dann wilde Gerüchte zum Teil auch rum. Das ist von dem her dann doch ähnlich gewesen. Also es sind dann auch Verschwörungstheorien gekommen. Die Wiesberg-Theorie hat da so etwas in die Welt gesetzt, und das ist noch ganz lang, dann hat das rumgegeistert.
Und die Leute sind gestorben, vor allem in Platzspitz, an AIDS und an Sepsis, sagst du, also an ganz schlimmen Krankheiten, hat man die dort müssen raustragen. Und du hast dann eben müssen kämpfen bei der Behörde, dass man die Spritzen abgibt, saubere Spritzen. Und dort schon, ich meine, heute haben wir ja auch einen Kampf, sage ich mal, oder eine Diskussion mit Behörden, was sind die Massnahmen, die man muss ergreifen muss, um das einigermaßen im Band zu halten. Aber das hast du dort schon erlebt.
Ja, ich denke, vielleicht eine Parallele ist natürlich auch, dass sich die Behörden grandios überschätzen, oder? Also ich meine, was wirklich die Wirkmächtigkeit von den Behörden und von den Politikern, die überschätzen sich grandios. Letztlich ist es die Bevölkerung, die muss das machen, was nötig ist, jeden in seinem täglichen Leben. Und man kann den Leuten vor allem das Wissen geben, damit sie damit umgehen, damit sie klare Vorstellungen davon haben, was ist gefährlich in ihrem Leben, damit sie das selber angehen können.
Und ist denn das gemacht worden? Hat das funktioniert?
Ja, du bist einer von den Ersten, der das gemacht hat. Du hast am Radio AIDS-Aufklärungssendungen gemacht, und das war toll gewesen. Das ist eben das, was es braucht, oder? Dass man detailliert den Leuten das Wissen gibt, damit sie jeden Einzelnen für sich in dieser Art, wie er lebt, damit
aber auch dort hat man natürlich gehofft auf einen Impfstoff. Den gibt es bis heute noch nicht. Und jetzt bei Corona ist natürlich ein anderer Virus. Aber klar, man redet jetzt innerhalb von Monaten, wird man weltweit können einen Impfstoff bringen. Eine grosse Kritik an verschiedenen Orten. Ich glaube, nur die Hälfte der Bevölkerung würde das überhaupt nehmen. Wie beurteilst du das?
Ja, also der es gibt ja ganze Haufen Impfstoffkandidaten, und welche das dann wie gut wirken bei welchen Leuten, das wissen wir erst jetzt langsam ein bisschen, und wir werden noch viel mehr müssen wissen, damit wir dann können sagen, wie effektiv die ganzen Impfstoffe auch im Zusammenhang mit der Verteilung und so weiter können werden, wie schnell das
ist. Aber die Kritik an Impfen generell, die jetzt eher gestiegen ist und auch noch geschürt wird, natürlich durch verschiedenste Verschwörungstheorien, dass sich also vielleicht ein grosser Teil der Bevölkerung, ein grösserer Teil, gar nicht impfen lassen, wenn so ein Impfstoff da ist. Obwohl man das Gefühl hat, das sei wahrscheinlich die einzige sinnvolle Massnahme, um den Virus zu bekämpfen. Nicht die Herdenimmunität, von der immer auch wieder die Rede ist.
Ja, also die Hoffnung auf den Impfstoff ist zum Teil berechtigt, aber man eben darf auch nicht jetzt etwas Einzelnes überschätzen. Es ist möglich, dass der Impfstoff einen gewissen Schutz gibt, aber die Verbreitung vom Virus gar nicht wesentlich beeinflussen kann.
Weil einfach
zu wenig lange Immunität entsteht, und dass dann der Virus halt noch über Jahre hinweg immer eine Bedrohung kann sein, und dass man sich einfach durch immer wieder impfen wird müssen schützen. Das ist eine Variante, wie es rauskommen könnte. Und ich denke, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dass es weniger brisant ist, indem halt Behandlungsmöglichkeiten tatsächlich besser werden, dass es effiziente Behandlungen gibt. Es ist noch ein dritter Aspekt, den du jetzt gar nicht sagst. Ja. Oder? Es ist natürlich so, dass alle diese Massnahmen, da schaut man immer nur von Europa aus und von den reichen Ländern aus. Dabei sind die Massnahmen in wenig entwickelten Ländern und für die Armen in diesen Ländern Katastrophen und verursachen zum Teil grösseren Schaden, als dass sie verhindern. Und eine Impfung wird dort natürlich erst recht sehr, sehr lang noch nicht wirksam werden.
Aber das Wichtige, was man jetzt ja hätte gehabt, wäre das Testen und auch natürlich dann das Isolieren von Leuten, die positiv sind. Freitag hat die NZZ nachgewiesen unter dem Titel «Die Schweiz testet nur halbherzig», dass wir eigentlich ein Land sind, das fast am wenigsten getestet hat. Im Sommer ist es total zurückgegangen, im Herbst ist es wieder gekommen. Und wir sind eines der reichsten Länder und in Bezug auf das Bruttosozialprodukt haben wir eigentlich am wenigsten getestet von ganz Europa. Was sagst du zu dem? Ist das etwas, was dir bekannt vorkommt, wenn du zurückdenkst an deine Auseinandersetzungen in Sachen Platzspitz und Drogen.
Ja, also dass die Behörden eben in ihrer Selbstüberschätzung halt diese Kritik auch auf sich laden, das ist so. Und das ist jetzt eine Frage, die es wahrscheinlich zu Recht dort Kritik gibt, dass man zu wenig sorgfältig geschaut hat. Wie könnte man sich vorbereiten? Wir haben jetzt ein halbes Jahr Zeit gehabt und es ist wirklich nicht sehr viel verbessert worden an den strukturellen Defiziten.
Hast du denn selber persönliche Erfahrungen gehabt? Hast du dich jetzt, du bist ja pensioniert, bist jetzt Buch und du musst das Ganze ein bisschen reflektieren, was passiert ist in deinem Leben und generell. Aber hast du da dich jetzt persönlich eingebracht noch?
Ja, ich bin im März, April bin ich da vom Medizinischen Virologie, Institut für Medizinische Virologie von der Alexandra Türkola aufgeboten worden, dass ich komme helfen. Also ich habe mich schon einmal intensiv mit dem befasst und habe dort am Telefon den Arzt und zum Teil beraten und Labor. Also die Anrufe einfach als Firstline in eine Gegend gehabt. Und dann habe ich mir natürlich schon meine Gedanken gemacht und geschaut, was läuft rundherum. Und das
was, aber das hat offenbar ja niemand erwartet. Noch vor vier Wochen haben auch berühmte Epidemiologen in der Schweiz, wie der Marcel Salaté, gesagt, wir haben alles im Griff. Und es ist explodiert. Und jetzt ja, also weiss man nicht, warum ist denn explodiert?
Ja, also ich meine, alles im Griff ist, wenn man genau anhört, dann haben sie es immer ein bisschen vorsichtiger formuliert, aber das haben sie suggerieren, weil ja, es ist
nein,
immer alles
sehr,
gut.
Ich bin sehr, sehr positiv, hat das gesagt.
Ja. Sie haben man muss ja beruhigen und man muss beruhigen. Und
ja, aber wenn wir beruhigen und es passiert das Gegenteil, dann verunsichern wir, dann ist das
genau,
nicht beruhigend.
Also ich denke, es ist halt so gewesen, dass wenn man sich zu fest aus dem Fenster rausgelehnt hat und davor gewarnt hat, was die Realitäten sind und halt einfach verdeutlicht hat, was exponentielle Verläufe von einer Epidemie halt bedeutet, dann ist man weg vom Medienfeister unter Umständen. Und ich denke, man muss dann immer schauen, dass man im Mainstream bleibt, wenn man also böse ist. Und dann gewisse Sachen nicht genügend drastisch sagt, sodass halt gewisse wirklich bedrohliche Entwicklungen dann nicht so deutlich werden, wo man aber...
Also wie beurteilst du das? Es hat ja viele Corona-Kritiker gegeben. Am Samstag vor einer Woche hat der Ueli Maurer Bundesrat gewarnt vor einer Hysterie. Andere haben Ähnliches gesagt, obwohl man eigentlich im Nachhinein muss sagen, also aus heutiger Sicht, am Freitag sind ja die neuen Zahlen rausgekommen, über 6'600 Angesteckte und Positivitätsrate, was noch viel schlimmer ist, 26,5%. Das heisst, man testet immer noch zu wenig und die Positivitätsrate, die dürfte eigentlich laut WHO nicht über 5% sein. Es ist 26,5% und wir haben fünfmal mehr Angesteckte als Deutschland, viermal mehr als in Amerika. Mhm. Also ich habe das Gefühl, da läuft etwas wirklich schief. Und ja, was hat aber der Herr Berset gesagt? Der Herr Berset gesagt, wir können Corona. Er hat es können bis im Mai, aber im September hat er es nicht mehr können.
Ja, also ich würde es eben nicht zu fest an dem Testen festmachen. Ich meine, das Testen ist eine Möglichkeit, können nachher Massnahmen zu ergreifen. Wichtig ist, dass man die entsprechenden Massnahmen kann ergreifen kann, dass man die Massnahmen zu wenig kann ergreifen, also dass man zu wenig einzelnen Infektionsketten angehen kann. Das hätte man können besser organisieren und Testkapazitäten sind
ja, das ist Voraussetzung.
Nein. Testkapazitäten können wir eigentlich am Anfang hat man bessere Organisationsabläufe in den Kommunikationen zwischen den Labors, zwischen den Doktoren mit dem Erfassen und so weiter. Das hat man ein halbes Jahr haben Zeit gehabt und das ist nicht verbessert worden. Und wenn man am Schluss dann zu wenig Testkapazität hat, dann ist das einfach dort, wo man zuerst an Anschlag kommt. Wir werden noch an anderen Sachen an Anschlag kommen. Es ist so, dass wir wahrscheinlich jetzt eine ganz schwere Zeit unmittelbar vor uns haben. Es ist schneller gekommen, als ich es gedacht habe. Also ich hätte jetzt gedacht, es kommt vielleicht erst im Dezember oder so, aber dass es so kommt, ist eigentlich klar gewesen. Es ist, die Schweiz wird nicht allein bleiben. Da musst
nein,
natürlich
wir sind einer von den schlechtesten, das mit Tschechien so, und Irland so. Und so. Und das kann man eigentlich nicht nachvollziehen, außer wenn man jetzt anschaut, dass wir einfach die sind, die am meisten gelockert haben, laut dem Oxford-Index, glaube haben wir ganz am meisten aufgemacht, schon im Juni. Schweden ist da viel besser gewesen, wo immer das Gegenteil eigentlich als Beispiel verwendet wurde, ist dann jetzt auch besser da. Und die Frage ist jetzt wirklich, wie beurteilst du die psychologische Situation von den Leuten heute in der Schweiz und in Zürich?
Also ich denke, es ist wichtig, dass man nicht in Panik geraten. Es ist gefährlich und es ist sogar sehr gefährlich, das ist ja so, aber es ist immer noch eine Gefahr, wo am Schluss halt nur ein kleiner Teil von den Leuten schwere Folgen davon werden tragen, oder? Das ist auch so. Und wenn man das jetzt einfach irgendwo muss man das einmal sich halt wirklich verdeutlichen, was es heisst, wenn ein 0,5% von der Bevölkerung tödlich betroffen ist, oder? Von der Gefahr. Also, ein anderer Teil ist vielleicht etwa 5% von der Bevölkerung, die einen schweren Schaden, einen langen, vielleicht monatelangen Schaden körperlich davon haben wird, also schwere
Krankheit
oder sogar dauerhafte Beeinträchtigungen in mehr oder weiss weniger grossem Ausmaß. Das weiss man nicht so genau, aber man weiss es schon relativ genau. Also, und wenn man das sich verdeutlichen, dann muss man einfach auf das sich jetzt einstellen. Das ist nicht so gefährlich, wie wenn du sagst, bei AIDS sind 99% sterben, oder, ohne Behandlung. Wir haben damals eigentlich das auch gehabt, oder? Das ist, dass wir eine riesige Gefahr haben, nicht gewusst haben, wie begegnen wir deren oder wie gross ist sie wirklich. Wir haben dann eher eben Schlimmere gelernt auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sich die meisten effizient können schützen und wahrscheinlich viel effizienter, als man das vor Covid-19
kann. Eben, das ist doch der Unterschied. Dort hat man gewusst, wenn man gewisse Sexualpraktiken nicht macht, wenn man zum Beispiel eben nicht die Spritze nimmt, die jemand anderes genommen hat, etc., ist man geschützt, auch beim Geschlechtsverkehr sich schützt, ist man geschützt. Aber du bist jetzt im Studio, hast eine Maske an, ich bin im Home-Studio da, zu Hause. Wir sind weit auseinander, Andi, unser Techniker, der ist weit von dir weg und wir wissen nicht genau, wie das wirkt. Es sind gerade neue Richtlinien vom CDC in Amerika. Wenn man eine Viertelstunde lang mit jemandem aus Distanz von 1,5 oder 1,8 Meter Distanz ist, kann man sich anstecken. Und die Viertelstunde muss nicht am Stück sein, wenn man das innerhalb von 24 Stunden macht. Das heisst, es ist unglaublich ansteckend. Viel ansteckender als AIDS, oder?
Nein, das ist nicht viel ansteckender als AIDS.
Ja, also für viel mehr Leute.
Viel weniger ansteckend. Es ist über die Luft anstecken, das ist der Ansteckungsweg, ist halt einfach wahrscheinlicher, dass man sich dem wirklich aussetzt. Wenn du in der Kabine, wo jetzt der Herr Niffenegger mit mir da innen ist, haben wir vielleicht, ich weiss auch nicht, wie viele Kubikmeter, oder? Und das ist, wenn wir jetzt keine Maske anhätten, wäre das Risiko von einer Ansteckung, falls einer von uns jetzt infiziert ist, dann doch so gross, dass ich es eigentlich ohne Maske als gross würde anschauen.
Eben, aber nochmal, bei AIDS, wenn du dich einigermaßen so und so verhalten hast, hast du null Risiko gehabt. Ich habe keins gehabt, du hast es auch nicht gehabt und 95% der Bevölkerung hat es nicht gehabt. Jetzt haben eigentlich viel mehr Leute das Risiko.
Roger, Hand aufs Herz, haben wir wirklich immer alle Risiken können ausschliessen? Haben wir das wirklich können? Wir haben das Risiko.
Nicht alle.
Ja, und wir haben Risiken gehabt und es hat uns nicht getüpft, oder?
Und, aber Willi, was ist vergleichbar mit Covid jetzt? In unserem Leben habe ich mir nie vorstellen, dass wir mal mit Masken rumlaufen in der Schweiz. Das war ein kultureller Schock am Anfang.
Das ist
langsam dran, wo man sich nie hat können vorstellen. Und vielleicht ist das noch nicht mal das Ende, wenn man jetzt hört, dass da Massnahmen ergriffen werden. Zürich hat zwar gleich weiterhin Massenveranstaltungen, weil der Mario Fehr geht gerne ein Fußballmatch. Das weiss man, ist selber schauen und überprüfen. Was eigentlich seltsam ist, dass man in Bern nicht gehen kann und in Basel nicht gehen kann und in Sion schon gar nicht. Aber in Zürich können die Zuschauer am Match gehen. Was ist denn das für ein Signal?
Ja, ich meine, das wollte ich nicht im Einzelnen diskutieren, weil das ich denke, wichtiger ist, dass man sich wirklich in dieser Situation, wo man selber ist, genau kann überlegen, wie gefährlich ist jetzt das. Also wenn sich jetzt im Monat 1% von der Bevölkerung ansteckt mit SARS-CoV-2, dann ist das jeder Hundertste ist vielleicht gefährlich. Und wenn ich jetzt da in dem Raum bin, ohne Maske, dann hätte ich jetzt mit dem Herrn Niffenegger zusammen wahrscheinlich nach einer Stunde das Risiko, das irgendwo zwischen 70% und 80% war, von diesen Hunderten, eben wenn ihr einer von diesen Hunderten wäre. Und so muss man überlegen. So muss jeder von uns anfangen überlegen. Ich denke, man muss sich bewusst sein, was lange ich an im Tram. Habe ich jetzt die Stangen angelangt oder habe ich Händchen? Jetzt in der kalten Zeit kann ich die Händchen abhalten. Und wenn das Wollhändchen sind, dann ist dort die Chance, dass der Virus dann so haften bleibt, dass ich mir mich dran anstecke, schon wieder ein bisschen kleiner. Und solche Überlegungen muss man den Leuten vielleicht viel praktischer halt noch zeigen.
Das macht man, es ist einfach langweilig. Ja, wir haben es schon 100-mal gehört und können es nicht mehr hören. Wir reden da mit dem André Seidenberg, der ein Buch geschrieben hat, eine Autobiografie. Machen wir zwischendrin noch Musik und dann werde ich noch das Thema ansprechen. Was ist der erste Titel?
Jetzt kommt Saramont, D-Moll aus dem Film von Barry Lyndon, also von Stanley Kubrick. Die Musik ist von Georg Friedrich Händel und der Kubrick hat das 1975 in einem Film gebraucht.
Bei mir ist André Seidenberg. Er hat die ganze Zeit vom Letten und vom Platzspitz erlebt, aus hautnäher Distanz. Und du hast beschrieben, die heutige Jugend ist viel, viel braver als früher, als ihr es gewesen sind, als es du gewesen bist. Und die haben jetzt eigentlich nur wollen Party machen und ein bisschen feiern. Und das dürfen sie jetzt auch nicht. Und das wird ihnen jetzt vorenthalten. Was würdest du ihnen jetzt sagen in dieser Zeit, André?
Ja, Mut, Gelassenheit. Ich bin ein alter Mann. Ich kann doch jetzt denen nicht raten, wie sie ihre Jugend sollen verbringen. Das ist ja eine Anmassung sondergleichen, wenn ich denen das würde sagen. Aber informiert euch gut, überlegt gut, was ihr macht, ja.
Aber dass sie das Gefühl haben, viele von denen haben das Gefühl, wir müssen jetzt Opfer bringen, obwohl wir gar nicht richtig als Risikogruppe ein Problem haben. Und wir finden das ungerecht.
Also, das
wie
ist ungerecht.
Du es ungerecht gefunden hast, damals, dass wir euch dort genervt hat, wenn ihr da an der Riviera gepafft habt.
Ja gut, das war einfach noch viel schlechter begründet gewesen, oder? Dort,
ja, ist schon gut.
Aber es ist ungerecht, es ist wirklich nicht toll. Es ist ganz, ganz ekelhaft, oder? Und ich denke, dass die Jungen zu Recht einfach sagen, ja, der Preis, den wir da zahlen müssen, der ist uns zu hoch. Sagt mal, was ihr uns dafür gebt. Ich denke, die Frage dürfen sie also wirklich stellen.
Ja, und was würdest du für eine Antwort geben, Herr Dr. Seidenberg?
Ja, ich bin ja nicht der Politiker, also ich muss jetzt nicht ein gesellschaftspolitisches Konzept
aber
entwickeln.
Aber
in 2-3 Minuten, oder?
Nein, aber es geht ja darum, im Rahmen jetzt von dieser Seuche, die uns erfasst haben, die gewisse Auswirkungen haben, muss man schauen, was ist überhaupt theoretisch möglich, um ihnen das zu bieten, was du jetzt gesagt hast, nämlich eine Art Kompensation, dass sie nicht jetzt für die nächste Zeit, nachdem sie jetzt schon so lange eingesperrt waren, sind, nicht ganz so schlimm natürlich, in Zürich sind Partylokale offen gewesen, in Ibiza sind sie seit Anfang an zu gewesen, nur zum sagen, an anderen Orten sind jetzt auch die Restaurants zu, also man kann noch rausgehen, aber was könntest du ihnen anbieten, wenn du dir etwas überlegen
würdest? Ja, also da überforderst du mich genauso wie viele andere, die diese Frage müssten beantworten.
Eben der Mario Fehr hat das Gefühl, sie müssen noch ein Fußballmatch gehen, wir müssen ein Eishockey-Match machen und hat auf die Art und Weise, es geht natürlich nicht nur um die Jungen, die dort hingehen, aber hat das Gefühl, man muss so weit wie möglich offen halten und andere, eine Taskforce, die sind ganz anderer Meinung und sagen, wenn wir es jetzt nicht im Griff bekommen, geht es total außerhalb von jeder Kontrolle.
Also es ist ja so, dass wir kurz davor stehen, dass unser Gesundheitswesen an Anschlag kommt. Das muss man sich einmal zuerst wirklich im Detail vorstellen. Und ich denke, jede Junge, und viele arbeiten ja auch im Gesundheitswesen, also eine von meinen Enkelin, die ist Krankenschwester geworden, die hat das ja auch unmittelbar eine Anschauung, was dann abgeht, wenn es nicht mehr geht. Oder? Und das ist etwas, wo ich halt dazu sagen kann. Ich meine,
etwas, was man sich nie können vorstellen konnte. Man hat immer das Gefühl, wir haben das beste Gesundheitswesen der Welt. Und jetzt nach wenigen Wochen redet man schon, dass man gewisse Operationen nicht kann, ausführen kann und dass eigentlich das Schlimmste erst noch bevorsteht innerhalb von den nächsten 4-6 Wochen.
Ja, das ist so. Und ich denke, wir müssen wieder lernen, halt Sachen auszuhalten. Also ich habe gemerkt, dass die Leute viel, viel schmerzempfindlicher geworden sind in meinen 40 Jahren Berufstätigkeit. Ist die Schmerzschwelle massiv abgesunken. Also, und auch die Bereitschaft oder die Fähigkeit, Ungemach können zu ertragen, ist gesunken. Und das ist jetzt etwas, wo wir schmerzhaft wahrscheinlich wirklich müssen lernen und dass wir nicht außer in Panik und in Verwirrung geraten, sondern irgendwo den Kompass jetzt wieder versuchen zu richten und so jeden Einzelnen. Das ist jetzt für jeden angesagt und auch für die Jungen. Ich meine, die Jungen sind ja auch nicht aus Holz. Also wenn das Grosse stirbt oder krank ist oder der Vater oder wer immer, dann berührt das und man richtet sich darauf ein. Aber der Preis, den die müssen zahlen in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren, in den nächsten unmittelbaren Wochen, das ist ganz klar, der ist hoch, der ist riesig hoch.
So weit, André Siedenberg, danke vielmals. Du hast das Buch geschrieben, sehr gut, bildhaft, eindrücklich, berührend geschrieben, «Das blutige Auge des Blattspitzhirsch». Danke vielmals, dass du gekommen bist. Letzter
danke
Titel,
dir.
Möchten wir gerne noch anspielen. Was ist das?
«Sachki, Sachki», das ist von der Gilit Bethalami in einem Video, so mit Gestik, mit Gebärdensprache auch dargestellt worden. Sehr berührend, aber nicht unbedingt so mystisches Lied auf Hebräisch. Gut.
Okay, danke vielmals. Das war der Doppelpunkt. Der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
«Sachki, Sachki, al ha-chalomot, zu ani ha-cholem sach, sachki ki ba adam amin.»
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Radio 1 Thema. Die aktuellsten Geschichten aus. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.